Unser Top-Thema heute Abend führt uns nach Köln. Dort hatten sich in der Silvesternacht am und im Hauptbahnhof dramatische Szenen abgespielt.
Die Frauen haben zitternd neben mir gestanden, haben Schutz gesucht, weil sie massivst angepöbelt und bedrängt wurden.
Zahlreiche Frauen sollen von nordafrikanischen und arabischen Männergruppen sexuell bedrängt und ausgeraubt worden sein.
Hallo, mein Name ist Rasha Kayat. Heute Abend lese ich hier. Ein Experiment für ein Radiofeature. Mein Blog, Westöstliche Diva. Mein Text beginnt so. Ich suche einen Mann.
Die westöstliche Diva und ein Pascha. Wann ist der Mann ein Mann? Von Thilo Guschas und Rasha Kayat.
Bitte begrüßt mit mir Benaissa Lamruba! Echt, das ist vorbei mit uns, ey. Echt, was ist da passiert, Silvesternacht? 1000 Nordafrikaner, 1000 Stück. Die haben unser Image komplett zerstört innerhalb von einer Nacht. Es war vorher so schön, Marokkaner zu sein. Der Mann ist der Baba. Puh, der Mann hat das Sagen. Und viele Deutsche gucken auch so auf uns. Sie sehen so arabisches Pärchen und dann sehen die so, oh, der Mann hat alles zu sagen. Die arme, unterdrückte Frau. Die Arme mit Kopftuch und mit 6 Tüten hinterher.
Ich suche einen Mann. Am Sonntagabend eine Pizza teilen, Breaking Bad gucken und vielleicht ab und zu mal in Urlaub fahren. In der Vergangenheit waren alle meine Freunde immer Deutsche. Ich weiß auch nicht, warum.
Alkohol und scheinbar keine Regeln. Eine gefährliche Mischung. Weil es Männer sind, Machos, oder weil das Frauenbild in arabischen Ländern anders ist.
Und als sie dann auf die Frauen, trotz alledem, dass ich gesagt habe, geht mal weg, just stop and go away, sind die auf mich los. Und dann gab es halt mal eine kleine Selbstverteidigung von mir. Und als sie dann gesehen haben, dass sie bei mir nicht weiterkommen, dann gab es noch so, we come back and kill you.
Ja, ich komme aus Marokko. Marokko, oh. Da denkt man direkt an Marrakesch und an 1001 Nacht. Ja, früher, jetzt denkt man an 1000 Maroks in einer Nacht.
Was aber steckt dahinter, wenn vor allem junge, aus islamischen Kulturen stammende Männer solcher Taten verdächtig sind? Dreht es sich hier vielleicht sogar um einen Zusammenprall von Kulturen?
Der Einfluss meiner arabischen Familie auf mich und mein Leben ist sicher mindestens ebenso groß wie der meiner deutschen Familie. Und dennoch lautete das Beuteschema bisher: groß, blond, gern auch blaue Augen, möglichst zart gebaut und intellektuell verkopft. Du solltest mal umschwenken auf dein arabisches Erbe, sagte kürzlich eine Freundin, nachdem der letzte zarte blonde Jüngling sich mal wieder als Niete erwiesen hatte.
Das sind Patriarchen. Das ist so in ihrem Land. Die kennen es nicht anders.
Ich bin kein Typ, der Angst hat. Ich habe grundsätzlich erstmal gar keine Angst. Ne? Aber ich habe meiner Frau steht verboten. Ne? Also die darf alleine nicht mehr in die Stadt. Möchte ich nicht. Ja, habe ich Angst vor. Ne? Die sagt zwar, ja, dann nehme ich Pfefferspray mit oder irgendwas, aber was willst du ja machen bei 10 Mann? Pfefferspray, dann sprühst du das aus Versehen noch selber ins Auge rein. Nee.
Angst, das war früher. Früher war ich nur so ein deutscher Halbmann. Elternzeit, Bürojob, Gesichtscreme, Fahrradhelm, danke bitte keine Ursache. Ich habe gerne in Wörterbüchern geblättert. Heute stinken meine Achseln. Ich fresse Pommes und Shawarma, Koteletten und Schnurrbart fein rasiert, Tattoo und Silberkettchen. So wie ich es selbst beobachtet habe, in Marokko, Ägypten und Syrien.
Thilo Guschas, Journalist, ein Pascha. Kein Pascha. Dazu braucht er einen Riesenbauch und eine tiefere Stimme, aber nicht so rauchig, wie seine Stimme ist.
Ein Pascha? Glaube nicht. In Syrien sagen wir, ein Pascha ist ein herablassender Typ.
Also, ich habe nicht diesen Eindruck, dass du ein Pascha bist, weil du machst eher einen ruhigen Eindruck und du hast ja keinen Pelzmantel an und so, dass ich sage, okay, du gibst dich gerade als Pascha.
Pelzmantel und Stimme, kein Problem. Wer nimmt das mit mir auf? Ich suche. Bei den Nordafrikanern, den Berbern, den Arabern. Ich suche einen Mann.
Ich denke an meinen Bruder und meine arabischen Cousins. Adjektive wie männlich, stark, heißblütig sind ehrlich gesagt das Letzte, was mir zu ihnen einfällt. Sie sind allesamt ziemliche Muttersöhnchen, die nicht einmal eigenständig ihre Wäsche waschen können und eigentlich am liebsten die ganze Zeit vor der PlayStation verbringen. Da haben wir doch das Problem, ruft die Freundin. Du hast nur diese Luschen aus deiner Familie vor Augen. Nein, wir suchen dir jetzt einen Araber. Komm, wir gucken mal im Internet.
In the red corner.
Eins, Köln, Marokko.
Ja, wenig überraschend. Klarer Punktsieg für Abu Azaitar, der den Mittelgewichtstitel von GMC gewinnen konnte.
Hatte Höhen und Tiefen in meinem Leben. Also es war immer so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen mir und die Polizei. Also nicht in dem Sinne, dass ich ja so Gewaltpotenzial hatte oder so.
Meine Männersuche beginnt in Köln, bei Abu Azaitar, Deutschlands bestem MMA-Fighter. Mixed Martial Arts ist ein Vollkontaktsport. Erlaubt sind Boxen, Kickboxen, Ringen. In der Presse waren Abu und sein Bruder lange bekannt unter dem Spitznamen die Brutalo-Zwillinge von Köln. Beide erhielten mit Anfang 20 mehrjährige Haftstrafen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung. Heute ist Abu 30 Jahre alt.
Also im Leben kann es auch vielen passieren, dass die in falsche Bahn geraten, obwohl ich ja auch meinen Schulabschluss, Abitur hatte und mein Vater und meine Eltern immer darauf geachtet, dass ich also mit dem Ganzen so keine Mist baue und mein Umfeld halt nicht da gerate. Und die haben mich immer jahrelang zur Schule begleitet, abgeholt, zum Sport genommen und alles für mich gemacht, was wir halt Söhne gewünscht haben. Und halt habe ich die falschen Leute kennengelernt.
Köln-Frechen, bei Abu Azaitar zu Hause. Ein gewölbter XXL-Fernseher an der Wand. Eine Glasvitrine voller Pokale. Kein getrockneter Lavendel, keine Sonnenuntergänge hinter Glas. Eine echte Männerhöhle. Abu Azaitar reicht mir eine Dose Red Bull.
Gut soweit. Und selbst?
Ich bin Araber. Und ich bin natürlich in Deutschland geboren und habe mich ja auch hier integriert. Das ist ja auch mein, also quasi meine, wie meine Heimat. Also ich gehe öfters zu meiner Heimat in Marokko besuchen und so, aber ich sehe auch Deutschland wie mein Land und ich habe ja hier alles. Bin hier aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen, habe ja die meisten Freunde hier und deswegen, also mein Blut bleibt ja Araber und deswegen.
Du bist nicht ein Berber zum Beispiel.
Nein.
Schön, 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 schön. Haben wir Marokkaner hier? Ja, schön. Ihr beiden Marokkanerinnen, Berber oder Araber? Berber? Ach, kein Bock auf euch. Das war hart, ne? Das war hart. Ne?
Drei Viertel der Marokkaner sind Berber, wird geschätzt. Nur eine Minderheit Araber. Gegenseitige Vorurteile sind gängig. Araber gelten als hochnäsig. Berber als Landeier.
Araber möchten unter sich sein, möchten ihresgleichen daten und heiraten. Lovehabibi.com, ArabDating.com, BazaarRap.com, MuslimMarriage.com. Die Mitgliedszahlen in den Hunderttausendern. Oh, was für tolle Taglines. Die Freundin ist völlig hin und weg. Und so süße Fotos. Profil angelegt, Foto hochgeladen. Kann losgehen.
Also, ich habe hier was kopiert aus einem Comic. Und es geht so ein bisschen um die Frage, arabische Jungen oder arabische Männer.
Also das hier, da schlägt der Vater seinen Sohn.
Bei mir lief das früher so. Ich bringe die kleinen Kinder zur Kita, schmeiße den Haushalt, hol die kleinen Monster wieder ab. Ich zu Hause, Frau verdient das Geld. Das war der Deal. Frau sagt, ich komme um 4, aber dann kommt sie um 6. Irgendwann knalle ich meine Faust auf den Tisch. Jetzt sage ich zu ihr, mach mir Tee. Zeig nicht so viel Haut, wenn du rausgehst. Lass diese Küsschen auf die Wange. Ich nehme einen Schluck Red Bull, schlage den Comic auf, Der Araber von morgen von Riyad Sattouf, einem französisch-syrischen Künstler, mit drastischen Szenen. Vater schlägt Kind.
Also, ja, kommt drauf an, ne? Wenn du dem Kind ein bisschen zärtlich erziehst, so nach Buch und Stift, sehe ich das ja nicht, dass man viel erreicht, das, was ich vorhin meinte. Man kann ja nicht sagen, jetzt das Schläge, Respekt, ein bisschen. Aber man hat da immer Respekt vor seinem Vater und man überdenkt, dass, ob man Mist baut oder nicht. Ob man, sagen wir mal, klaut oder raucht oder so, aus Angst, dass man Ärger von der Vater kriegt. Oder wenn man jetzt die Schule schwänzt oder so, dann sehe ich das ein bisschen, ja, ein bisschen Schläge schadet nie.
Das Bild da oben mit dem, ein tyrannischer Vater schlägt seinen Sohn und der Sohn weint. Das erinnert mich total an viele Szenen in Kairo. Auch auf der Straße, wo ich einfach immer sehr geschockt war, wie Väter mit ihren Kindern umgehen. Also Mütter haben ihre Kinder genauso geschlagen. Und
aber das liegt ja, das liegt denen nicht in den Genen, sondern das ist Gewohnheit, das ja, ist Überforderung, ist, ja, genau, das ist das einfach ist, Dummheit.
Ja.
In Marokko ist es auch nicht akzeptiert.
2. Berlin, Marokko.
Also mein Name ist Elisabeth Lehmann. Ich bin 32. Ich bin von der Ausbildung her Slawistin und Journalistin.
Ja, Khalid El Kautit. Ich kann meinen Namen selber nicht so gut aussprechen, aber du musst es können. Ich bin in Marokko geboren und das ist eigentlich alles, was mich mit Marokko verbindet. Lebe in Deutschland seit 2001. Journalist, Ausbildung bei der Deutschen Welle.
Wir sind jetzt nach 2 Jahren Ägypten wieder zurück in Berlin und... Und warten auf das Kind, genau.
Elisabeth mit ihrem tollen Bauch.
Sag nichts Falsches.
Ich würde natürlich nichts Falsches sagen. Letztens lagen wir hier und hatte meine Hand auf dem Bauch und dann kam sie mit ihrem kleinen Hintern so. Also konnte sie so spüren. Dann habe ich natürlich, wie ich bin, als arabischer Mann, auf den Hinter gehauen. Dann hat sie sich umgedreht. Ja.
Es macht in einer Tour Bing, Bing, Bing. Und wir werden angeschrieben, angechattet, angezwinkert. Ich sehe einen Haufen verträumt in die Kamera schmollender Jungs. Viele große dunkle Augenpaare, viele Ziegenbärte, viele schwarze Wuschelköpfe. Fukahi, The Great Latif, Saudawi, Nadim Fanfan. Alle wollen mich kennenlernen. Lass uns erstmal Freunde sein, steht da unter den Bildern. Oder Inshallah eine gute Braut finden. Wo sind denn die feurigen Liebhaber? Ruft die Freundin derweil. Sie will nicht aufgeben, wenn auch inzwischen ein bisschen enttäuscht.
Man kann sich als Frau heute gar nicht mehr auf die Straße trauen, ohne halt leider Gottes Pfefferspray in der Tasche zu haben. Muss echt Angst haben heutzutage.
Und da sind auch natürlich die Vorurteile wieder los, ne? Schwarze Haare, dann wird man direkt in diese Gruppe eingeteilt.
In Nordafrika habe ich mir mal sagen lassen, da darf die Frau zum Beispiel kein Fahrrad fahren. Ne? Gehört zum männlichen Prinzip anscheinend oder was, und deswegen darf die Frau da kein Fahrrad fahren.
Der Sache, was passiert ist, da habe ich schon Angst, auf die Straße zu gehen und habe selber Angst vor meinen Landsleuten, wenn ich so ehrlich bin.
Also ich habe ja gesehen, die Babybadewanne, Buggy... Wickeltasche.
Da bin ich sehr traurig, weil die blöde Natur hat vorgesehen, dass die Frau schwanger wird.
Ich bin sowieso zu Hause, ich langweile mich zu Tode. Ich muss ja irgendwas machen. Also, und dann habe ich halt Babyausstattung zusammengesucht.
Okay, ich kommentiere das nicht.
Meinst du, du hast jetzt weniger Beziehung zu dem Baby, weil ich alles vorbereitet habe oder was?
Ja. Das ist nicht deine Schuld, wie gesagt, das ist die Schuld der Mutter Natur.
Ich merke, dass ich meinem eigenen Orient-Klischee auf den Leim gehe. Arabische Männer sind kleine Prolls und gleichzeitig Muttersöhnchen, die sich unmöglich für was anderes interessieren können als Haarpflegeprodukte und teure Autos.
Ladies and Gentlemen, hier in Düsseldorf, bitte begrüßt mit mir den nächsten Comedian. Bitte begrüßt mit mir den Mann aus Neuss, Benaysa Lamrouba!
Langsam verstehe ich, dass mein Mangel an arabischen Partnern wohl doch tiefere Gründe hat. Meine eigenen, offenbar tief verwurzelten Vorurteile.
Du hast keine Chance, ich bin auch mit einer arabischen Frau verheiratet. Ich habe keine Macht zu Hause. Ich habe gar nichts, meine Frau hat das Sagen. Also wenn Schlägerei wäre bei uns zu Hause, ich gegen meine Frau, die hätte mich in 3 Minuten umgebracht. Sie weiß, wo alle Messer sind und so. Ich müsste noch suchen. Ich so, wo hast du das Brotmesser hingetan?
Pascha-Quiz. Macht und Herrschaft.
Wer bedient die Bohrmaschine? Ich natürlich. Ich bin ja Hausmeister Krause Abu. Ich muss ja die ganzen Handwerkerjob selber machen.
Okay. Wir haben noch nie irgendwas angebohrt, aber prinzipiell macht das Khaled, weil der Handwerker ist.
Also alles, was du hier siehst, ist angebohrt. Es war vor deiner Zeit.
Die Frau bohrt die Löcher, der Mann kann das nicht? Unmöglich. Wenn ich mir das in der Fantasie vorstellen soll, da weiß ich keine Antwort.
Und weil ich eine Hightech-Bohrmaschine habe, aber das ist für mich auch nicht ein Statussymbol.
Schlechte Frage. Wer sitzt im Auto am Steuer?
Ich bekomme Fotos von Autos. Viele Fotos von vielen Autos. Das scheint wichtig zu sein. Wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, kommt meist keine Antwort mehr. Freiberufliche Autorin und Übersetzerin? Nein, das scheint nicht sexy genug.
Es gibt auch viele Frauen, die Auto fahren. Aber wenn Mann und Frau in ein Auto steigen, fährt meist der Mann.
Natürlich, der Mann, also Frauen im Steuer sind immer ein Abenteuer, obwohl 2 oder 3% sind ein paar gute Fahrerinnen, aber wir lassen die Frauen lieber nicht fahren. Schon mal beim Einparken ist es eine Katastrophe.
Wenn Mann und Frau in ein Auto steigen, fährt der Mann, meistens. Warum das so ist? Es ist Tradition. Es gibt keinen Grund.
Ich hatte kein Problem, mein Auto an irgendjemanden zu geben, auch wenn ich bei Khaled manchmal so ein bisschen dachte, okay, ob ich es wieder kriege.
Ich sitze am Steuer, weil ich super gerne fahre und weil ich erst seit kurzem Führerschein gemacht habe. Ich habe noch Bock zu fahren und ich fahre besser.
Das musste ja jetzt kommen.
Wenn ich höre, ich habe ihn fahren lassen, das war mein Auto. Wir haben uns erst gerade kennengelernt. Das war mein Auto.
Ja, trotzdem wäre ich das gerne gefahren, aus Angst.
Er faked hier die rechte gerade. Mal schauen, ob der linke Haken dann hat. Das ist eine gern genutzte Kombo von ihm. Er faked mit rechts und wirft den linken Haken.
Die Lowkicks scheinen wirklich eine starke Waffe zu sein.
Ich bin süchtig nach MMA-Videos. Mein Favorite ist Abu Azaitar auf dem YouTube-GMC-Channel. Diese männliche Wut.
Wut muss man muss ein bisschen bissig sein, hungrig sein, um sein Ziel und seinen Willen durchzusetzen. Und man muss mit sportlichen Aggressivität spielen, also kämpfen. Und dass man auch sehr präzise und sehr denkt. Natürlich ist man nervös. Wer nicht nervös ist, ist nicht gut.
Granit auf Granit, irgendwann muss man was nachgeben.
Und das ist der Fall Granit.
Abu Azaitar wächst in seiner Geburtsstadt Köln auf. Er hat 2 Brüder. Sein Vater stammt aus Marokko. Er fährt die Söhne nach Bonn aufs Gymnasium. Jeden Morgen, bis sie das Abitur bestanden haben.
Ein attraktiver Mann in meinem Alter, dem Bild nach gepflegt, aber nicht überstylt, als Beruf gibt er Kaufmann an. Nadim van Van. Wir tauschen ein paar nette, unverbindliche Nachrichten aus.
Kurz bevor ich Abu Azaitar traf, schrieb er mir eine SMS. Bin in 10 Minuten da, LG Abu. LG, liebe Grüße. Schreibt so ein Mann?
Auf einen Café am Nachmittag in Altona? Nadim van Van stimmt sofort zu. Abgemacht, übermorgen um 16 Uhr in einem Café. Ich versuche, mich von meinen neu entdeckten eigenen Vorurteilen freizumachen und mich zu öffnen. Versuche, mir klarzumachen, dass Nadim van Van, auch wenn er vielleicht gleich aus einem goldenen Audi aussteigt, sicher auch nette Seiten hat.
Das ist nicht Maniac, ne? Ähnlich, oder? Hm? Ist nicht Maniac, ne?
Nee.
Ähnlich, oder?
Nee, das kommt mir nicht bekannt vor.
Nee?
Nee. الرجال يمنحون الصدر الحنون الرجال يمنحون الأمان الرجال يبكون سرا das heißt sie weinen heimlich naja الرجال يحتاجون الكثير من الرفق ja الرجال كم هم رقيقون كيف يكون العالم بلا رجال sind unersetzlich ja rein biologisch gesehen ja wann ist der Mann ein Mann? Ein Mann ist ein Mann, wenn der ein Mann ist und einfach, also man muss Mann bleiben, also man muss nicht so ein bisschen zu feminin werden und zu viel auf seine Augenbrauenzöpfen achten.
Wenn die Homo-Ehe heute in Deutschland erlaubt werden würde, ihr glaubt gar nicht, wie viele Marokkaner mich morgen aus Marokko anrufen. Glaubt ihr nicht?
Dann ist der arabische Mann ein Mann. Der echte Mann, der nur dann Mann ist, wenn er einen Schwulen verprügelt hat.
Mein Handy würde nur noch klingeln. Hallo, bin Isa. Ich hab Nachrichten geguckt. Ich weiß, es geht jetzt. Geh zu Ausländeramt und dann sagst du, du bist schwul. Du hast dich in mich verliebt, als du hier warst. Du hast mich gesehen. Weißt du noch, als ich auf Berg war, ich hatte so Gürteltasche an, ich hab so gemacht. Du liebst mich, ich liebe dich, du bist mein Wieso!
Also, Mann heutzutage wird so definiert, dass die Leute sich als Männer fühlen, wenn die jetzt mit gepumpte Brüste und Arme durch die Straße laufen und dann fühlen sie sich als Männer. Ich sage eher, das sind für mich halbe Männer, weil es zählt deiner Charakter, wie du zu dem Mitmenschen bist.
Ein Mann ist einer, der seine Würde bewahrt, die Familie unterstützt, der andere nicht belästigt.
Faisal Issa, ein Mann aus Syrien,
der den Frieden bewahrt, die Zukunft in die Hand nimmt, in seiner Arbeit Erfolg hat. Das ist Männlichkeit.
Ja, ich mag den Song sehr, weil er natürlich auch so ein bisschen meine eigene Erziehung widerspiegelt.
Ein Mann aus Braunschweig.
Und auch die Erziehung meines Vaters und meines Großvaters, die waren ja so. Na, Junge sind schon als Baby blau.
Ein rauer Mann. Rau. Ich glaube, der ist ein bisschen derb und er hat keine Scheu, das zu sagen, was er denkt.
Mein Name ist Ulf Küch.
Kripo Braunschweig, den kenne ich.
Beruflich Kriminaldirektor, Leiter der Kripo in Braunschweig und stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher Kriminalbeamter.
Soko Asyl von Ulf Küch. Eine Sonderkommission offenbart überraschende Wahrheiten über Flüchtlingskriminalität.
Vordergründig ging es wieder mal um Taschendiebstahl und das sind halt eben diese Gruppen, die es dann ausnutzen in großen Menschenmengen. Das Kriminalitätsphänomen, was in Köln der Anlass war eigentlich des ganzen Desasters, was da passiert ist, nämlich die sexuellen Übergriffe auf die Frauen, das ist ein neues Phänomen gewesen, was wir hier noch nicht kannten.
Kriminelle, sind das richtige Männer? Ulf Küch hat in Braunschweig eine Sonderkommission für straffällige Flüchtlinge eingesetzt.
Ja, das sind in der Regel sind das junge Männer zwischen 16 und Ende 20. Wie gesagt, die Biografien ähneln sich. Sie sind relativ ungebildet. Sie sind häufig in ihren Heimatländern auch schon vorbestraft. Das heißt, auch dort schon strafrechtlich angefallen. Und sind dann einfach dem Lockruf des Geldes gefolgt. Das heißt also, sie haben mit der Flüchtlingsfrage eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Okay, doch nicht meine Klientel. Ein Foto.
Ulf Koch, Gribo.
Abteilung für Mord und Diebstähle. Sowas haben wir auch in Syrien. Er sieht verständnisvoll aus, von den Gesichtszügen her. Der Gesichtsausdruck.
3. Hamburg, Syrien.
Faisal Issa ist 38 Jahre alt. In Syrien arbeitete er als Tischler auf dem Bau. Anfang der 2000er war ich selbst einmal in Damaskus, der syrischen Hauptstadt. Damals sehe ich keine Helme. Nicht bei Bauarbeitern, nicht bei Fahrradfahrern. Keine Sicherheitsgurte in Autos. Überall wird geraucht. Im Restaurant, im Büro, vor den Kindern. Die Männer dort sind frei.
4 Tage waren wir im Meer, der Pegel war ungefähr كان الطول 30 متر اعتقادي يعني ومن ثم وصلنا الى
Wir waren 4 Tage auf dem Meer. Ein mittelgroßes Boot, 30 Meter lang. Wir landeten nahe der italienischen Küste. Zum Glück war unser Boot stabil gebaut. Es gab sehr klapperige Holzboote. Viele Boote sind untergegangen. Viele Menschen sind gestorben.
Faisal Issa setzt sein Leben aufs Spiel für seine Frau und die 4 Kinder. Männlich, sage ich. Er wehrt ab.
Ich habe mich zur Reise entschlossen. Ein Risiko. Entweder erreiche ich das andere Ufer und hole meine Familie nach, oder eben nicht. Die Lage in Syrien war sehr schwer. Jeden Tag verloren wir Freunde, Nachbarn. Deswegen wagen es viele Leute mit ihren Frauen und Kindern auf diese wackeligen Boote. Viele bezahlen dieses Abenteuer mit dem Tod. Wir waren 360 Leute. Männer, Frauen, Kinder. Es gab keine Alternative. In meinem Land ist Krieg, Zerstörung, Mord, das Ende des Menschen.
Nadim Fanfan heißt in Wirklichkeit Bassam. Seine Eltern stammen aus Tunesien. Er kommt nicht mit einem goldenen Audi, sondern mit der S-Bahn. Er ist fast 1,90 Meter. In Wirklichkeit ist er in Hamburg geboren und aufgewachsen. Zur Begrüßung tauschen wir das bei Arabern obligatorische Küsschen links, Küsschen rechts, Küsschen links aus. Er nimmt seine Sonnenbrille sofort ab und wartet, bis ich mich gesetzt habe, ehe er sich selbst einen Stuhl nimmt. Er spricht ruhig und sehr höflich, hört zu, wenn ich spreche, stellt Fragen und macht sofort klar, dass der Kaffee auf ihn geht. Trotzdem bleibt er angenehm auf Abstand.
Als ich noch Hausmann war, habe ich die Kinder abgeholt, von Kita und Schule. Ich war die Quote, der einzige Typ, unendliche Elternabende lang. Gleichberechtigung, kleiner Scherz. Faisal hört mir zu. Er zuckt mit den Schultern.
In Syrien war ich Tagelöhner auf dem Bau. Zwischendurch hatte ich immer wieder mal einige Tage frei. Ich blieb dann zu Hause. Und meine Frau, eine Angestellte bei der Regierung, ging zur Arbeit.
Buchhalterin bei den Stadtwerken Damaskus. Brachte gutes Geld heim. Faisal bei den Kindern. Muss an meine eigene Frau denken.
Ist doch ganz normal. In Syrien gehen die meisten Frauen arbeiten.
Weißt du, ich hatte bisher hauptsächlich deutsche Freundinnen, sagt Bassam. Aber irgendwas hat da nie gepasst. Die Tradition und so. Ich will's genauer wissen, auch wenn ich glaube zu wissen, was er meint. Naja, Spaß haben ist ja okay. Aber irgendwann muss halt Familie sein, sagt er. Das ist einfach so. Also bei uns. Und ich möchte schon, dass meine Frau dann auch die Dinge tut, die meine Mutter meinen Schwestern auch beigebracht hat. Am Eid kochen, für die ganze Familie. Freitags mit meinen Eltern Mittagessen, sich um die Kinder kümmern und so. Er schaut dabei fast verschämt in seinen Cappuccino. Aber sag das mal so einer deutschen Frau. Die rasten alle sofort aus.
Wer kocht das Essen, wer putzt das Klo? Das ist relativ einfach zu beantworten. Wer putzt das Klo? Wir haben eine Putzfrau.
Ich habe 2 Geschäfte in Wandsbek. Die laufen gut. Da arbeitet mein Bruder auch. Und seine Frau macht die Buchhaltung. Die macht das zu Hause und hat trotzdem 3 Kinder. Das finde ich gut. Familie. Da kann man sich auch viel besser vertrauen.
Also ich natürlich, ich bin ja nicht liiert oder so. Ich wohne ja alleine und muss das Haushalt selber machen.
In meinem Inneren bricht ein kleiner Kampf los. Engel links, Teufel rechts. Ich will meine westlich sozialisierte, emanzipierte Seite raushängen lassen. Und protestieren. Frauen müssen doch arbeiten dürfen. Das ist doch mittelalterlich, Frauen an den Herd. Gleichzeitig spüre ich diese ganz alte Sehnsucht nach dem Leben, mit dem ich selbst aufgewachsen bin. Alle unter einem Dach, man arbeitet zusammen, lebt zusammen, ist füreinander da, im Guten wie im Schlechten. Das bringt bestimmte Regeln mit sich, klar. Das bedeutet, dass etwas erhalten bleiben muss, was eigentlich nicht mehr in unsere Zeit passt. Und doch, es ist ein bisschen, als hätte man mir ein Pony versprochen. Das achtjährige Mädchen in mir jubelt, während sich die Frau von Mitte 30 fragt, was sie mitten in Hamburg mit einem Pony anfangen soll.
Köln auf dem Rudolfplatz.
Da gerät man einer rempelt dich an und dann sagt er, was guckst du, da ist ein Problem. Und dann
Erinnerungen.
Folgt das eine Wort auf den anderen, dann greift er dich an.
Vor 10 Jahren zitterten die Kölner Ringe vor Abu Azaitar.
Und dann passiert das ja halt. Das kann man jetzt nicht als Drehbuch da jetzt erklären, wie das passiert, diese Momente.
Auch schon vor seiner MMA-Laufbahn ein Mann voller Wut.
Aber passiert halt. Oder mit dem Türsteher, der dich nicht reinlässt und dann folgt die eine Frage, warum, darum und ja, hin und her und was denn, wenn nicht wäre und dann auf einmal, dann passiert das halt. Also das ist jetzt schon lange her, aber es gab verschiedene Konflikte.
Die Kölner Polizistin, die macht sie wieder Randale, wo bist du?
In den Zirkus und mach dann den Clown, aber nicht hier.
Hau ab hier.
Das war früher deine Freund.
Ja, früher, aber jetzt nicht mehr. Schon sehr lange her. Sehr lange nicht mehr. Und von daher bin ich froh, dass ich ein anderes Welt habe und andere Ziele habe. Und davon weggekommen.
Abu Azaitar hat einen Schlussstrich gezogen. Keine Straftaten mehr. In Paris wollte er zur Fremdenlegion, um der deutschen Justiz zu entgehen. Als er erfährt, was die Söldner dort tun müssen, kehrt er nach Deutschland zurück und stellt sich der Polizei. Einem SEK-Kommando war spektakulär entkommen, in Unterhose.
Wieso ist ein SEK-Kommando hinter dir her gewesen? Was ist denn da passiert?
Ja, also darauf bin ich ja nicht stolz. Also meine Vergangenheit liegt ja schon jetzt ein paar Jahre her, über 10 Jahre jetzt. Und ja, da war ein Konflikt, da war die SEK bei mir vor der Haustür. Die haben die Tür eingeschlagen und ich war ja ein bisschen flinker. War ja immer der Sportsmann und dann bin ich aus dem Balkon rausgesprungen. Ja, und dann haben wir Zickzack gespielt, aber am Ende bin ich von der Polizei geflüchtet, also von der SEK. Und ja, dann war ich weg.
Azaitar hatte gemeinsam mit anderen einen Makler überfallen und mit dem Tode bedroht, lese ich im Archiv einer Zeitung. Er habe seine Ex-Freundin auf offener Straße ins Gesicht geschlagen, dass das Trommelfell riss. Unterm Strich, für mehrere Vergehen, wurde Azaitar zu mehr als 3 Jahren Gefängnis verurteilt. In der Zeitung wird ein Richter zitiert. Azaitar sei mit der deutschen Umgebung nicht zurechtgekommen, denn er stamme aus einem traditionellen marokkanischen Elternhaus.
Zunächst einmal würde ich aus meiner über 40-jährigen Erfahrung als Kriminalbeamter dem Richter widersprechen. Das hat also nur mittelbar mit der kulturellen Herkunft. Wenn der schon so viele Jahre hier ist, dann weiß er eigentlich, wie unsere Regeln hier sind. Und wie gesagt, auch in Casablanca wird niemand einer Frau ins Gesicht schlagen auf offener Straße. Was hinter verschlossenen Türen stattfindet, ist ein anderes Problem. Da sind wir beim Thema häusliche Gewalt.
So wie ein marokkanisches Sprichwort sagt, wenn der Mann auf dem Markt geschlagen wird, dann wird er seine Frau zu Hause schlagen. Ich glaube, wenn jemand sich draußen nicht behaupten kann, wenn man wenn man keine Macht draußen hat, auf der Arbeit, auf der Straße, was auch immer, dann guckt er auf den Schwächsten zu Hause und das ist die Frau und die Tochter.
Ja, also einige neigen sehr dazu, ihr männliches Imponiergehabe zu übertreiben. Und das ist häufig dann durch Defizite in der eigenen Erziehung entstanden, denn dass die also vollkommen aus dem Ruder laufen. Das gibt es eigentlich auch bei deutschen Familien.
Also ich hatte eine sehr, sehr schöne Kindheit, weil ich keinen Vater hatte. Ja, mein Vater uns sehr früh verlassen hat. Und meine Mutter war einfach überfordert mit 5 Kindern, 4 Jungs und 1 Mädchen.
Eine Comiczeichnung.
Auf diesem Bild zanken sich Kinder aus dem Viertel. In meinen ersten Schuljahren habe ich mich auch geprügelt. Aber Probleme löst man mit dem Kopf, nicht mit den Fäusten.
Ich habe sehr viel gespielt und sehr viel mit meinen Gedanken gespielt und habe so schöne Welten aufgebaut und alles Mögliche gemacht und bin nie mit Konflikt geraten mit meiner Mutter.
In der Schule hatte ich keinen großen Erfolg. Tut mir leid, so ist es. Mein Vater hat oft darüber geredet. Sprüche wie, der Sohn bringt keine guten Noten nach Hause.
Faisal Issa ist in Syrien aufgewachsen als eines von 10 Kindern. Unter seinen Schwestern eine Archäologin, eine Architektin und eine Ingenieurin. Ein Bruder arbeitet als Soziologe bei UNICEF. Ein anderer ist studierter Musiker.
Aber was mein Vater sagte, war nicht verletzend. Er hat mir Tipps gegeben. Wissen ist wichtig. Wenn du studierst, wirst du Erfolg haben. Ohne Studium scheiterst du. So in der Art. Mein Vater hat ein Diplom in Geografie. Er liebt das Wissen. Er wollte mehr von mir. Aber ich konnte es eben nicht.
Ja, heutzutage sieht man das, wie unterschiedlich heutzutage auch hier in Deutschland sieht man das und beobachtet man das öfters, dass die Kinder, die Jugendlichen keinen Respekt vor Eltern, ja, schließ die Tür, lass mich in Ruhe, warte, wenn ich 18 bin, dann ziehe ich um und so, dann beleidigen die auch, sehen wir auch ein paar Fälle im Fernsehen, was die ab und an im Fernsehen zeigen, im RTL und so, wie der Sohn einfach klein die Mutter als H... beleidigt oder verpisse schreit und so.
Ich habe viel von meinem Vater gelernt. Er war ein guter Erzieher. Er kann gut mit Kindern umgehen. Er griff nicht zu Gewalt. Andere Lehrer schlugen die Schüler. Mein Vater war dagegen. Dafür war er bekannt.
Weicher Vater, muss gar nichts heißen.
Das Macho-Verhalten, was wir hier in der Bundesrepublik feststellen, da gibt es eine ganz interessante Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes von Hannover, dass wir das insbesondere bei der sogenannten dritten Generation beobachten. Das heißt also Menschen, die mit Migrationsuntergrund hier sind und sich in der dritten Generation befinden und sehr, sehr häufig Verhaltensweisen an den Tag legen, die überhaupt nicht mit unseren gesellschaftlichen Normen und Ritualen übereinstimmen.
Ich muss an mein früheres Leben als Hausmann denken. Mit den Kindern steckte ich Bilder aus Bügelperlen. Quälte mich durch ihre Hausaufgaben. Jetzt schlägt das Pendel zurück. Hausmann wird Pascha. So wie die Tochter vom Alt-68er eine abgebrühte Bankerin wird. Oder wie die Söhne eines Marokkaners, der sie Tag für Tag zur Schule fährt und sich um sie viele Gedanken macht.
Ich habe immer versucht mit Fußball früher, aber das hat mir nicht gelegt. Also ich habe immer Leute viel gefault und so. Da habe ich immer gemerkt, das ist nicht mein Sport. Und mein Vater hat mich öfters als Kind also animiert, also Sport zu machen, Kampfsport und zur Selbstverteidigung. Und das habe ich immer gerne früher gemacht, obwohl ich ab und zu mal das Training geschwänzt habe und Basketball gespielt habe. Habe dann Ärger bekommen, wenn mein Vater mich erwischt hat. Ich habe immer früher viel Jackie Chan Filme geguckt. Und dann bin ich zu Wald gegangen, dann habe ich irgendwas mit Stöcken und Baum und ich habe mich mit meinen Brüdern immer da geprügelt und dann alles ausversucht. So schnell laufen, springen, so einfach versuchen zu fliegen und so komische Sachen. Und deswegen lag es immer an meiner Jugend und meiner Kindheit, dass ich immer Kampfsport im Blut hatte.
Und du als Pascha, würdest du dich selber so bezeichnen?
Nein, ich bin einfach ein Mann von nebenan, der versucht, Gutes zu tun und im Sport viel Erfolg zu holen und versuche, diszipliniert zu werden und für meine Familie zu sorgen und das Beste für meine Zukunft rauszuholen.
Qualm. Pascha Hirnrand voll. Wo soll ich die Männer suchen? Muss dringend aufräumen obenrum. Khaled schlägt Soko Asyl auf, das Buch von Ulf Küch, Kripo Braunschweig.
Syrer zum Beispiel sind in der Regel sehr ruhige Menschen. Sie sind ruhig, sie sind oft gebildet, haben wir es mit Schwarzafrikanern zu tun. Sind auch die sehr ruhig, wenn sie bei der Polizei sind. Haben sie aber Alkohol getrunken, ist häufig Schluss mit der Ruhe und es kommt zu Prügeleien.
Ein Kapitel über Mentalität, verfasst von einem Polizeikollegen.
Sie sind dann aufbrausend. Doch sobald die Polizei ins Spiel kommt, sind sie wieder ruhig und im Grunde Lam Fromm.
Na gut, das ist ja eine Beschreibung einer Situation. Die Situation ist ja die, dass wir diese Straffälligen dann bei uns in der Sonderkommission sitzen gehabt haben und dann im Laufe der Zeit, und diese Sonderkommission arbeitet ja jetzt schon seit über einem Jahr und sie wird auch weiterarbeiten.
Nordafrikaner wiederum treten sehr unterschiedlich auf. Vielfach haben wir darunter Personen, die man norddeutsch als Poser bezeichnen würde. Menschen also, die sich gerne präsentieren und einen auf dicke Hose machen. Gehen sie durch die Stadt, sind sie meist nicht allein, sondern in Gruppen unterwegs und treten sehr dominant auf. Das erinnert mich ein bisschen an die Rassentheorie, ehrlich gesagt, weil ich will da Ihnen das gar nicht unterstellen. Und die Menschen, die in Deutschland sind, treten natürlich anders auf. Richtig wäre Syrer in Deutschland, Nordafrikaner in Deutschland. Und unter Nordafrikaner gibt es auch Mauretanien, Marokko, Ägypten, Libyen, Algerien, Tunesien. Und das sind auch unter sich unterschiedliche Menschen. Aber ich kann das gar nicht bestätigen, wer das geschrieben hat. Dicke Hose oder Pose oder dominant.
Also ich kann jetzt keine soziologische Festlegung. Wir können das vor allem empirisch auch gar nicht belegen. Dazu sind unsere Vergleiche wahrscheinlich im Augenblick in 5 Jahren, wenn wir dann soweit sind, da können wir mit Sicherheit genaueres dazu sagen.
Also ich kenne auch so viele Bio-Deutsche, die total assi werden, wenn sie Alkohol getrunken haben.
Also wir stehen vor wegen Silvester und was haben die hier gemacht?
Die Menschen, die sind ganz ruhig, die schauen ganz freundlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie auf Gewalttätigkeit aus sind. Die wollen einfach demonstrieren. Euer Scherz ist unser Schmerz. Und was war da noch? Kriminelle müssen raus.
Weil die haben auch ganz genau mit euren Frauen gemacht, mit euren Mädels gemacht. Die haben mit uns auch so gemacht.
Ich finde Pauschalisierungen und ich finde dieses, dass es Araber sind, ganz schrecklich.
Wo die Männer so reagiert haben wie hier, die sind ja nun wahrscheinlich nicht sehr lange, schon lange hier, die müssen sich umgewöhnen. Ich sage, Integration. Als Patriarch auf einmal ein ganz einfacher Mensch zu werden, das dauert schon, ne?
Viele denken auch, wenn man so ein Mensch aus dem Orient ist, so Araber, wenn man nach Deutschland kommt, hat man echt ein schweres, hartes Leben. So. Man hätte echt ein hartes Leben, weil es ist eine andere Kultur, anderes Sprachsystem. Und ich kriege auch oft zu hören, boah ey, ihr habt echt in Deutschland ein hartes Leben. Aber diese Leute verwechseln was. Wir haben in Deutschland kein hartes Leben. Was wir haben, ist ein behaartes Leben. Ja, ich schwör's euch. Deswegen denke ich, Deutschland sollte für die Leute aus dem Orient wenigstens so nett sein, so ein Integrationspaket fertig zu machen. Würde uns echt helfen, wirklich. So ein paar Sachen müssen da rein, zum Beispiel Rasierer. Ja, Rasierer müssen drin sein, weil die Dinger sind verdammt teuer. Ich meine, ihr Deutschen, ihr braucht nur eine so im Jahr. Wir brauchen eine am Tag.
Wer nicht mitspielt, der kann das Land auch verlassen. Also da muss er nicht unbedingt hier bleiben. Aber sich in einer Parallelwelt zu retten, und das wird nicht funktionieren, das können wir uns auf Dauer als Gesellschaft nicht leisten.
Ich erzähle Ulf Küch, dass Faisal Issa, der Bauarbeiter, seit gut einem Jahr hier ist und nur ein paar Brocken Deutsch spricht.
Das ist vielleicht auch eine Ausnahme, dieser Faisal. Also die meisten, die wir hier beobachten, insbesondere bei den Jüngeren, die versuchen sehr schnell Sprache zu lernen.
Keine Fremdsprachen. Ist das nicht des Paschas Schmuck?
Wir haben ja die große Libanon-Krise gehabt Ende der 80er Jahre. Was eine riesige Fluchtwelle nach sich zog. Also die ist kaum geringer gewesen, als wir sie jetzt haben. Die Bundesrepublik hat damals sehr, sehr viele Menschen auch aus dem Libanon aufgenommen, ohne genau zu wissen, wo die herkamen. Man hat sie dann hier aufgenommen und hat sie, ja, wie ich so sage, einfach ghettoisiert, hat sie in bestimmte Stadtteile gebracht, hat sich aber nicht weiter darum gekümmert. Die Folge sind heute die Probleme, die wir haben mit Familien, Clans, die ganze Stadtteile unter ihre Kontrolle bringen oder gebracht haben, wie in Berlin, wie in Bremen. Und wir haben nicht auf Integration gepocht.
Meine Mutter hat mir schon ein paar Mal ein Mädchen ausgesucht, erzählt Bassam. Uns verbindet inzwischen eine Offenheit, die nur Menschen miteinander teilen, die insgeheim wissen, dass sie sich nie wiedersehen werden. Aber mit denen konnte ich auch nichts anfangen. Ich will keine Mädchen mit Kopftuch. Das ist mir zu altmodisch. Ich will meine Frau mit an den Strand nehmen und mit ihr feiern gehen, solange wir noch keine Kinder haben. Meine Mutter schleppt immer nur so stille Mäuse an. Er lacht ein bisschen bitter. Naja, ein Kumpel hat mir dann von der Website erzählt und meinte, da gibt's moderne arabische Mädels. Wir müssen beide lachen.
Pascha-Quiz.
Man yadfa al-hisab fil matam.
Wer zahlt im Restaurant? Natürlich der Mann. Also der Mann ist dafür, für die Frau da zu sein und für die zu sorgen und für die auch zu arbeiten. Und die Frau hat es auch verdient.
Also wer zahlt im Restaurant? Also ich find total nervig, wenn Kellner oder Kellnerinnen die Rechnung mir geben, wenn wir die Rechnung bestellt haben.
Ach, die ganzen Strapazen, und die muss auch diesen Mann ertragen und die ganzen hin und her. Und deswegen sehe ich das so ein, dass der Mann bezahlt.
Manchmal gibt es eine reiche Frau, die zahlt. So was gibt es.
Khaled zieht das Portemonnaie immer zuerst, weil
es griffbereit ist.
Bezahlt, obwohl wir gerade in dieser Zeit, glaube ich, da teilt man sich die Rechnungen. Und das ist immer besonders, wenn der Mann auf einmal bezahlt, dann ist die Frau, es wäre, als ob Weihnachten wäre. Also ich sehe es so ein, der Mann hat immer zu bezahlen.
Und für mich, muss ich ganz ehrlich sein, war das am Anfang auch so eine Sache der Ehre, dass ich meine eigenen Sachen selbst zahle. Khaled hat das total genervt und das hat oft zu Streit geführt. Ich musste lernen, damit umzugehen, quasi ein Stück Selbstbestimmung abzugeben, indem ich sage, okay, es ist okay, wenn er bezahlt.
Köln, ein Boxclub. 10 Männer wärmen sich auf. Erst machen sie Push-Ups, dann dreschen sie mit Poolnudeln aufeinander ein. Im ersten Semester habe ich mal ein Referat über die Orientalismus-These von Edward Said gehalten. Der Orient, wie man ihn im Westen sieht, sei ein reines Fantasieprodukt, ein Spiegel unserer eigenen Sehnsüchte und Ängste. Von Orient spricht heute keiner mehr, dafür von fremden Männern. Die deutsche Männlichkeit steckt in der Krise. Überall Feinde.
Also das hier finde ich typisch arabischer Mann. Da ist der Sohn, küsst die Füße von der Mutter.
Eine Zeichnung aus dem Comic Der Araber von Morgen.
Und das würde ich selber machen und ich mache es auch selber, weil unter ihre Füße liegt das Paradies.
Der Sohn küsst seiner Mutter die Füße.
Heutzutage sehen wir das auch in der Jugend. Und dass die Eltern nicht schätzen und warten, bis die 18 werden und dann eigenständig so die Eltern anschreien und denen nicht die Achtung und das Respekt schenken, was sie verdient haben. Und deswegen sehe ich das aus als Pflicht und ein Muss, dass man sich die Eltern unterwirft und die Füße küsst.
Zum einen ist es wirklich so, dass die arabischen Männer ein sehr besonderes Verhältnis zu ihrer Mutter haben.
Nach allem, was die Mutter alles mit uns durchgemacht hat und für uns alles gemacht hat, hat die mehr als das verdient. Und dann kann ich ja auch jeden Tag die Füße küssen.
Was total paradox ist, weil eigentlich die Frau in der Familie gar nicht so viel zu sagen hat und weil der Vater meistens die Frau auch total wie ein Möbelstück behandelt quasi, so, die ist selbstverständlich.
Vor kurzem zeigte das marokkanische Fernsehen ein Video mit Empfehlungen, wie sich blaue Flecke und Schwellungen wegschminken lassen. Über häusliche Gewalt gehört kein Make-up, hieß es daraufhin in einer Petition. Der Sender entschuldigte sich, es habe einen redaktionellen Fehler bei der Beurteilung des Themas gegeben.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mütter nach meinem Dafürhalten der große Schlüssel sind. Nur das Problem ist, dass wir die Mütter, und das ist ja auch das, was ich beschrieben habe, im Grunde genommen bei dem ganzen Integrationsprozess vollkommen außer Acht gelassen haben. Wir haben heute noch Familien, wo die Mütter, auch die Großmütter, kaum Deutsch sprechen, überhaupt nicht sich in diese Gesellschaft haben einfinden können, weil sie eben abgeschottet wurden. Und für die Erziehung von jungen Männern oder überhaupt von jungen Menschen sind Mütter eine ganz besondere, spielen die eine ganz besondere Rolle, insbesondere auch in den arabischen Staaten. Und da scheinen also irgendwelche Sachen schiefgelaufen zu sein. Die Frauen sind der Schlüssel. Sie haben den Zugang zu den Kindern. Die kleinen Machos werden häufig von den Müttern erzogen.
Eine Comiczeichnung.
Ja, das Bild sagt, dass Mutter, Vater und die Kinder an einem Tisch essen. Das machen wir gerne öfters.
Ich fasse einen Plan. Meine Angehörigen ziehen um. Projekt Großfamilie.
Ein komisches Bild ist das. Mann und Frau. Die Kinder schauen komisch drein. Warum? Keine Ahnung.
Meine Großeltern, Cousins, Schwager, Onkel und Großtanten und alle Schwippschwager. Was sollen die so verstreut leben? In Flensburg, Berchtesgaden und Braunschweig.
Hier bei unterschiedlich in Deutschland, dass die Kinder auch nicht mehr bei den Eltern wohnen und zu verschiedenen besonderen Einlässen wie Geburtstage oder Weihnachten sich für ein Dinner trifft. Und deswegen sehe ich das so typisch arabisch, dass wir des Öfteren mit der Familie an einem Tisch sind.
Großfamilie reunited. Alle ziehen in den Sperrgürtel meiner Stadt, in mein Haus. Und dann essen wir zusammen, wie in dem Comic.
Ja, das ist die Mann, das ist der Vater, der frisst alles in sich rein und die Kinder sitzen da und können nicht so entspannt essen. Der Junge isst auch. So, Männer essen viel, Frauen dürfen nicht essen. Das kenne ich von der patriarchalischen Strukturen in Marokko. Ich habe einen Onkel, der ist ein Tyrann und der ist manchmal so weit gegangen, das ist ein widerlicher Typ, der ist so weit gegangen, dass er in dem großen Teller gespuckt hat, damit die anderen nicht mitessen.
Mir vergeht der Appetit. Ich gebe den Löffel ab.
Wir unterhalten uns noch eine Weile, dann verabschieden wir uns. Küsschen links, Küsschen rechts, Küsschen links. Wünschen dem anderen alles Gute und einen schönen Tag und gehen getrennte Wege. Ich bin ein bisschen versöhnt mit den arabischen Männern. Die haben es oft nicht leicht. Das verstehe ich jetzt. Was bringen sie mit, frage ich mich. Offenbar nicht selten die Angst, nicht sie selbst sein zu dürfen.
Die westöstliche Diva und ein Pascha. Wann ist der Mann ein Mann?
Ich lege das Brusttattoo zurück in die Schublade. Stelle meine Suche nach Vollmännern ein.
Männer nehmen in den Arm.
Von Thilo Guschas und Rasha Kayat.
Männer geben Geborgenheit.
Es sprachen Sigrid Burgholder, Thomas Hupfer und Thilo Guschas. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Lela Margareta Jafarian. Regie Petra Feldhoff. Redaktion Dorothea Runge. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Bayerischen Rundfunk und Deutschland Radio Kultur 2016.